Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Hans-Werner Henze hat sie 1988 gegründet, die Münchner Biennale, ein Festival für Musiktheater, jung, experimentierfreudig, gegenwärtig. 7 Produktionen gibt es bei der diesjährigen Ausgabe zu sehen. Eine davon ist die Oper des norwegischen Komponisten Erwin Torvund. Plans for Future Operas heißt dieses Werk. Jörn Florian Fuchs hat den Abend für uns mitverfolgt. Herr Fuchs, kann man diesen Titel ja beim Wort nehmen? Also ging es um die Zukunft der Oper?
Es ging um die Zukunft der Opern oder um mögliche Zukünfte von Opern. Das zumindest, was der Komponist darunter versteht. Ich nehme es vorweg, es ist ein absolut brillanter, kurzweiliger, auch kurzer, nämlich nur 50-minütiger Abend, der ganz viel Spaß macht. Es ist durchaus auch kulinarisch, aber auch ernsthaft. Die neuen Opern werden vorgestellt, indem wir einen Sopran haben, Juliet Fraser und Mark Knob am Klavier. Dazu jede Menge Live-Elektronik, Klangräume, Klangräusche und es gibt Skizzen vom Komponisten selber, die projiziert werden. Zum Beispiel ist eine Situation, dass man in einem Verkehrsstau sich befindet und im Verkehrsstau ist irgendwie öde, also könnte ein zukünftiges Opernprojekt sein, das ein ganzes, vielleicht ein Klavier, aber vielleicht auch ein ganzes Symphonieorchester spielt und auch noch ein Sopran hinzukommt und da hört man aber dann auch die Autohupen in diesem Stück.
Ja, man hört es schon, Herr Fuchs, da spielt einer mit technischen Geräuschen und so. Ja, dem Übergang zum Gesang, zur Musik hört sich irgendwie auch ganz schön verspielt an, ne?
Ja, das ist eben ein Kennzeichen dieses Komponisten, dass das schon genau konstruiert, genau ausgedacht und ausgearbeitet ist, aber wir eben diesen Witz haben und diese Spielerische. Also was ein bisschen vielleicht schon zu hören war und was in dem Stück dann zunehmend eine Rolle noch spielt, sind echte und mechanische Vögel. Und wir haben also dann so Echo-Effekte, ist natürlich dann alles produzierte Musik in dem Sinne mechanisch oder maschinell, aber die Frage, wie weit man dann kommuniziert mit echten Vögeln und sagen wir mal virtuellen Gegenüber. Also da wird wahnsinnig viel entwickelt und über diese Skizzen, die also erst ernsthaft beginnen und dann ein bisschen wie Kinderzeichnungen sind, da ist dann das und das und in dem Wald passiert dann dieses und jenes, macht es einfach ganz großen Spaß. Und das hat man gemerkt, also allen Protagonisten, die auf der Bühne und auch die im Zuschauerraum hatten, da ihre große Freude, so entspannt und zugleich doch komplex kann eben dann auch Musiktheater von heute sein.
Aber ist es auch Theater? Also gibt es auch eine Handlung? Das habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden.
Nein, die Handlung ist, dass es diese unterschiedlichen Utopien, vielleicht auch Dystopien, je nachdem gibt, was eben die zukünftigen Opern sein könnten, wo man also mit dem Musiktheater hingeht, hin will. Das ist, wenn man so will, eigentlich der Kerngedanke des ganzen Festivals. Also da geht man ja auch in verschiedene Räume hinein, an verschiedene Orte, ist früher in Jahrgängen auch mal in die Natur und probiert aus, was neue Musik sein kann. Und im Grunde ist das im Schnelldurchlauf eben überwiegend auf sehr humorvolle Weise auch so etwas an diesem Abend.
Und Sie meinen, 50 Minuten, ja, war angemessen. 2 Stunden hätte man es vielleicht nicht gemocht?
Nee, für 2 Stunden ist das. Es gab jetzt andere Stücke noch, also die auch länger waren bei dieser Biennale. 2 Stunden, finde ich, ist das Ganze wäre zu lang. Es hat genau die richtige Form. Wir hatten aber auch bei dieser Biennale, bis jetzt, sie geht ja noch ein paar Tage. Es gibt auch noch eine große Uraufführung am Wochenende. Aber bisher hatten wir schon eine ganze Reihe von ja ganz unterschiedlichen Produktionen. Es gab zum Beispiel The Little Lives. Das ist von Anne Clear, einer jungen irischen Komponistin, mit dem Libretto von A.L. Kennedy, diese Autorin, die Schottin ist, die kennen wir aus vielen Kolumnen von der Süddeutschen Zeitung. Da hat sie immer Boris Johnson und diverse andere Kollegen vor allen Dingen aus Großbritannien, also Johnsons Kollegen, mit Tieren verglichen, sehr drastisch. Und dieses The Little Lives ist eine Art Post-Brexit-Stück, das auch auf eine satirische Weise ist. Da ist eine Gruppe, die ist auf einem Golfplatz gleichsam eingesperrt von einem Wächter, der also mit zunehmend rechtsradikalen Positionen auf sich aufmerksam macht. Und auch ein eher hartes Stück, insgesamt eine sehr böse Satire, fast aber ein bisschen klassischer, wenn man so möchte, vom Setting. Und es gab noch von Bernhard Gander und dem ukrainischen Autor Sergei Zadan Lieder von Vertreibung und Nimmerwiederkehr. Das war ganz am Anfang der Biennale. Das fand ich einen nicht so gelungenen Beitrag, weil da geht es um genau dieses Thema. Es geht um die Geflüchteten, die unterwegs sind. Aber da ist ein bisschen Sozialkitsch, in dem dann eine Darstellerin mit einem vermeintlichen Baby auf dem Arm zum Beispiel dann auf mich zukommt und mir einen Zettel imaginär geben will. Also diese Bettlerinnen, die man in den S-Bahnen hat in Berlin, aber auch in anderen Großstädten, die auf der Bühne zu erleben mit so Heavy-Metal-Klängen im Hintergrund, das ist, da bekomme ich Magenschmerzen. Das ist irgendwie gut gemeint, aber bringt einen auch in eine komische Position, denn man ist ja doch ein Konsument bei diesem Festival und das berührt einen irgendwie nicht so richtig. Das bleibt also hinter der Realität natürlich meilenweit zurück.
Mhm. Das Motto Good Friends, bedeutet das was oder ist es wie bei so vielen Festivals nur ein Motto?
Auch das ist vielfältig zu sehen. Auf der einen Seite gibt's ein paar kleinere Projekte, so halb interaktiv, den Good Friends Club an mehreren Tagen jetzt zum Beispiel abends auch zu besuchen. Aber es ist auch gemeint mit einem Fragezeichen, was sind eigentlich gute Freunde und was bedeutet Freundschaft und wo ist die Linie zur Feindschaft? Also es ist eher so ein luftiges Motto, das einen großen Assoziationsspielraum bietet. Da muss ich in dem Rahmen eben ein Projekt noch erwähnen, das sind dann gar nicht gute Freunde oder Freundinnen mit kleinem I, keinem Gender, keinem großen Binnen-I, denn es sind Sängerinnen, die in den Luftschutzbunker der Hochschule für Musik und Theater in München eingezogen sind und unter dem Titel Spuren wirklich ein phänomenales und bedrückendes Projekt machen. In diesem Luftschutzbunker, das ist übrigens ein alter und hässlicher Nazi-Bau, wurden unter anderem auch mal Kunstwerke versteckt zu einer gewissen Zeit dann und passierte wohl auch allerlei, was nicht so toll ist. Stichwort, da waren Menschen eingesperrt. Und jetzt gibt es diese jungen Sängerinnen, die also auf verschiedenen Stationen mit Licht und fantastischem Gesang uns ja so ganz kleine Szenen zwischen Exil, zwischen Beziehungen, zwischen tragischen Situationen untereinander darstellen. Also das ist auch nur so eine Dreiviertelstunde, aber die hat es mehr in sich als manche drei- oder vierstündige Oper, fand ich. Das Ganze ist komponiert worden von Polina Korobkova und inszeniert von Waltraud Lehner und Paulina Platzer.
Herr Fuchs, wir müssen noch über eine traurige Nachricht sprechen, die gar nichts mit dieser Biennale zu tun hat, die uns heute erreichte. Die spanische Opernsängerin Teresa Berganza ist gestorben und zwar im hohen Alter von 89, aber eben eine bedeutende Sängerin.
So ist es und da haben wir wirklich jemanden, der mit neuer Musik nun wirklich gar nichts zu tun hatte, was auch nicht schlimm ist, denn ein Kennzeichen von Berganza war ein sehr beschränktes Repertoire und das ist überhaupt nicht schlimm, weil sie sich die Rollen sehr lange und penibel erarbeitet hat und dann gesagt hat, also die Mozart-Partien, Cherubino zum Beispiel, die kann ich eben sehr gut, die singe ich immer wieder und es hat sehr lange gebraucht, bis sie etwa die Carmen von Bizet sich erobert hat und vielleicht hören wir ja kurz einen Auszug aus der berühmten Habanera.
Ja, Herr Fuchs, die hat so eine ganz warme, weiche Stimme, ne? Gar nicht aufdringlich.
Ganz genau, es ist sinnlich, es ist erotisch, es ist fein, es ist trotzdem alles, was es für die Partie braucht, finde ich da. Also durchaus auch das Feurige, das dann natürlich dazugehört. Und diese, wenn man so will, diesen kultivierten, im wirklich positivsten Sinne Schönklang, den hat sie oft vermittelt. Das ist eine der schönsten Stimmen sicherlich gewesen, die wir nun verloren haben. Gut, sie hat ja 2008 schon ihre Karriere beendet, das ist klar, und hat dann erfreulicherweise noch einige Jahre gelebt und auch noch unterrichtet, etwa als Professorin. Bekannt geworden ist sie auch noch oder bis heute zu Recht berühmt für Rossini-Partien etwa. Sie hat dann auch später noch alte Musik, mittelalterliche Musik etwa gesungen, sich sogar dahin noch gewagt, hat eng mit jemanden wie Claudio Abbado zusammengearbeitet und war eben eine völlig integere Persönlichkeit ohne offensichtlich auch, ich muss sagen, ich habe sie nicht mehr live gehört und auch nicht mehr live erlebt, auch ohne Allüren, was man so hört, wenn man sich da informiert. Und ja, noch eine der großen Diven ohne Divenallüren, die wir nun leider verloren haben.
Jörn Florian Fuchs über Theresa Berganza, die im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Und wir sprachen auch über die Münchner Biennale. Die geht noch bis zum 19. Mai.